Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Und ich freue mich über jeden Gast und da habe ich mich doppelt gefreut, weil wir haben uns vorher noch nie gesehen, wir haben uns vorher nicht gekannt. Allerdings habe ich von meinem Gast gelesen. Ich habe über seine Arbeit gelesen, ich war tief beeindruckt. Er macht nämlich Dinge in seinem Institut möglich, wo andere sagen, das geht nicht, das dürfen wir nicht, das ist nicht möglich, da gibt es rechtliche Schranken, da gibt es technische Schranken. Ich bin gespannt, mit welcher Herangehensweise er es macht, wie sie vorgehen da draußen in Deutschland am KI-Medizininstitut, wenn ich richtig bin, KI-Institut. Herzlich willkommen, der Felix Nenser. Servus.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du dir da wirklich Zeit nimmst, das ist ja nicht selbstverständlich. Du bist ja eigentlich Radiologe, also du bist Mediziner, oder?
Zu ihm. Genau, genau. Ich habe auch was mit IT gemacht früher mal, also auch schon vor der Medizin und dazwischen und danach mal, aber ich bin eigentlich auch mit Leib und Seele Radiologe.
Ja, umso erstaunlicher, dass du dir Zeit nimmst. Ihr seid ja bekanntlich meistens eingeteilt. Viele Menschen warten auf eure Dienstleistung.
Ja, ich mache zum Glück, also was nicht zum Glück, eigentlich gar nicht zum Glück, im Gegenteil, sondern seit ein paar Jahren mache ich keine klinische Routine mehr. Nicht, weil ich nicht gerne irgendwie würde und ich vermisse das auch häufiger mal, aber es ist einfach zeitlich nicht mehr zu schaffen.
Ja, verstehe. Und du hast ja auch einen komplett anderen Hebel gefunden, um deine Leistung noch mehr Menschen zur Verfügung zu stellen. Und zwar habt ihr in Essen ein KI-Institut. Und soweit ich das verstanden habe, ist das dem Klinikum angegliedert oder ihr seid Teil davon, also sehr integriert. Genau. Und ihr habt da gelesen, ja locker über 100 KI-Projekte habt ihr am Laufen. Das ist eine beeindruckende Zahl. Erzähl ein bisschen, was ist so dein Highlight? Welches würdest du besonders hervorheben?
Highlight, das ändert sich quasi täglich, weil es ist wirklich 100 ist wahrscheinlich sogar noch deutlich untertrieben. Es ist so viel und es entwickelt sich jeden Tag so viel Neues, dass man da, also wir haben zwar, klar, wir führen irgendwie irgendwelche Listen, aber die sind immer irgendwie veraltet und da ist nie immer alles eingetragen. Vielleicht erstmal, warum gibt es so viel? Einfach weil Medizin, so wie wir sie heute betreiben, ich glaube, das ist allen hinlänglich bekannt, ja nicht unbedingt besonders effizient ist. Wir haben gerade, was die Digitalisierung angeht, den Umgang mit den Daten, mit der zunehmenden Menge von Daten. Wenn man es negativ sieht, kann man es auch Datenflut nennen. Man kann natürlich aus einer Datenflut auch einen Datenschatz machen. Dann brauchen wir dringend als Menschen, die in der Medizin tätig sind, Hilfe, um damit umzugehen. Und da ist eben KI für einige oder tatsächlich sogar in vielen Bereichen ein sehr probates Mittel und kann eben helfen. Und deswegen ist es so, wenn man, wie du gerade schon richtig gesagt hast, wir sind ja wirklich Teil des Uniklinikums, Teil der Versorgung. Wir sind sogar ein Institut der Krankenversorgung. So sind wir gegründet worden, auch wenn wir hier bisher noch nicht wirklich Patienten behandelt haben. Aber es ist schon ähnlich wie ein Labor oder sowas, zum Beispiel eine Dienstleistung bereitstellt. Also ich meine, jetzt Blutproben zu analysieren, könnten wir uns, ist schon denkbar, dass wir auch irgendeine Dienstleistung in Bezug auf Daten und Digitalisierung durchführen. Und wir entwickeln auch wirklich Dinge, die in der Patientenversorgung eingesetzt werden. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir angesiedelt sind an einem Uniklinikum, weil wir dann eben auch direkt mitbekommen, was die Probleme sind. Ne? Sonst droht man immer relativ schnell in so eine Art Elfenbeinturm zu gelangen, wenn man jetzt irgendwie auf der grünen Wiese oder ganz stark forschungsorientiert an der Universität selber angesiedelt ist, dann verliert man über wohl oder übel über die Zeit den Kontakt zu dem, was in der Medizin wirklich passiert. Und wir sind ja hier im Ruhrgebiet, wir sagen immer, wichtig ist auf dem Platz. und dementsprechend haben wir diese Menge an Projekten, Gar nicht, weil wir jetzt sagen, wir müssen so viele Projekte machen, sondern weil wir tatsächlich die Nachfrage haben, ne? Also die allermeisten Projekte entstehen aus einem klinischen Problem, das irgendwelche Kollegen, Kolleginnen haben. Das müssen gar nicht mal nur Ärztinnen und Ärzte oder Pflegepersonal sein. Auch sehr viel aus der Verwaltung, zunehmend auch viel aus der Verwaltung. Aber das ist ja auch alles Teil der Patientenversorgung. Ohne Verwaltung würde auch keine Patientenversorgung funktionieren. Und darüber ergeben sich halt wahnsinnig viele Projekte. Jetzt habe ich ganz lange geredet, ohne dir ein konkretes Beispiel zu nennen, das ist mir bewusst.
Alles gut.
Ich nenne mal ein Beispiel, was ich ganz häufig nenne, weil es irgendwie so schön zeigt, wie alles ineinander greift und ich da konkrete Zahlen habe, was es schon bringt in der Versorgung. Auch auf die Gefahr hin, dass dieses Beispiel schon ein paar Leute irgendwo mal gelesen haben. Wir nennen das den PE-Bot. Also PE steht in dem Fall für Pulmonary Embolism, also Lungenarterienembolie, so sagen wir das. Das ist vielen ja seit Corona irgendwie, seit der Pandemie ein Begriff. Da sind diese Lungenarterienembolien ja genannt worden. Das ist letztendlich, ich sag's mal ganz laienhaft, wie ein Herzinfarkt, aber in der Lunge. Also es wird ein Gefäß, in dem Fall Lungenarterien, sagt der Name ja auch, die werden durch ein geronnenes, verklumptes Blut blockiert. Und das hat eben auch im schlimmsten Fall Konsequenzen wie ein Herzinfarkt, nämlich da kann man auch dran sterben. Und man kann auch chronische Erkrankungen zurückbehalten. So, das ist also ist ein absolut akuter, ernster Notfall. Das ist immer was, wo man jetzt, keine Ahnung, wo man im Flugzeug sitzt und dann hat man immer Angst, dass jemand einen Herzinfarkt oder eine Lungenarterienembolie oder sowas bekommt. Oder in der klinischen Versorgung passiert das natürlich auch sehr häufig. Gerade kranke Patienten neigen häufiger dazu, sowas zu bekommen. Auch Patienten zum Beispiel mit Tumorerkrankungen haben ein erhöhtes Risiko für Lungenarterienembolien. Und eine gute Nachricht ist, es gibt seit einiger Zeit ein Verfahren, das ähnlich wie beim Herzinfarkt oder auch beim Schlaganfall kennt man das, dass man dieses Blutgerinnsel mit einem Draht, ne, da geht man rein mit einem Katheter und man kann dieses Blutgerinnsel wieder eröffnen. Ne, das beim Herzinfarkt Stent reinsetzen und so, das kennen ganz viele. Beim Schlaganfall machen wir oder nicht wir, ich bin kein Neuroradiologe, aber die Neuroradiologen, das will ich mir nicht anmaßen, die Neuroradiologen bei uns in Essen machen das extrem viel. Ich da schon häufiger assistiert früher mal als Assistenzarzt und so. Und das ist ganz toll, wenn man wirklich Patient geht da rein und ist wirklich halbseitig gelähmt, total krank und dann geht es dem am nächsten Tag wieder gut. Ne? Also das ist wirklich Wahnsinn. Und das gibt es jetzt eben auch für die Lungenarterienembolie. Das machen bei uns aber die interventionellen Kardiologen und nicht die Radiologen. Die Lunge ist ja nah am Herzen und das macht irgendwie auch Sinn. Die Lunge ist auch im Gefäßsystem sehr eng mit dem Herzen verbunden. Also es ist durchaus auch sinnvoll, dass die Kardiologen das machen. Jetzt ist aber das Problem, dass die Diagnose in der Radiologie gestellt wird, bei der Lungenarterienembolie. Na, wir machen CT in der Regel und dann sagen wir, da ist eine Lungenarterienembolie. Und es gibt schon lange KI, die Lungenarterienembolien automatisch detektieren kann. Und zwar auf einem extrem hohen Niveau, muss man wirklich sagen. Das findet man bestimmt auch noch im Internet, vor ein paar Jahren mal schon häufiger gesagt, sowas braucht kein Mensch, weil ein Radiologe, der eine Lungenarterienembolie nicht wirklich problemlos so detektiert, der muss sich echt überlegen, ob ein Radiologe in der Radiologie gut aufgehoben ist. Ja, aber jetzt kamen dann irgendwie die interventionellen Kardiologen zu mir konkret und haben gesagt, Felix, wir haben das Problem, dass es dauert immer so lange, bis die Information bei uns ankommt, dass ein Patient eine Lungenarterienembolie hat. Das heißt, die Diagnose nach Radiologie wird gestellt und sobald man die gestellt hat, ruft man dann, das ist halt eine von den Sachen, da will man keine Zeit verlieren, da ruft man in der Regel direkt an, dann ruft man auf der Station an, wo der Patient, die Patientin herkam, dann ist man am Stützpunkt, dann wird die Information aufgenommen, alles klar, gebe ich weiter. Dann wird das vielleicht an den Stationsarzt weitergegeben. Der Stationsarzt diskutiert das dann bei der Visite mit seiner Oberärztin und dann kommen die irgendwann auf die Idee oder sagen, Mensch, wir müssen mal, wenn sie es überhaupt wissen, dass das Verfahren gibt, wir rufen mal die Kardiologen an, ob die das vielleicht rekanalisieren können. Also teilweise gehen da wirklich Stunden vergehen da. Und die Hauptintention, das Problem war, was die interventionellen Kardiologen hatten, sie hatten immer den Fall, so eine Lungenarterienembolie wurde bei uns, keine Ahnung, um 14 Uhr oder sowas detektiert in der Radiologie. Und um 6:30, wenn die gerade zu Hause angekommen waren nach dem Tagdienst, und gerade sich irgendwie aufs Abendbrot mit der Familie vorbereitet haben, kam der Anruf, alle Mann wieder zurück oder ins Cath Lab, ins Katheterlabor. Wir haben eine Lungenarterienembolie, die muss ja wieder eröffnet werden. Und dann sehen die natürlich, oh, die Diagnose ist doch schon vor 3 Stunden gestellt worden. Warum, oder 4 Stunden, warum erfahren wir es jetzt davon? Na, und dann haben wir eben, dann habe ich das, und dann habe ich gedacht, Mensch, wir haben ja diese KI, die ich eigentlich für nutzlos gehalten habe. Und dann haben wir auf Basis der Infrastruktur, die wir aufgebaut haben, über die ich gleich gerne noch ein bisschen reden kann, wirklich in 0, nix, also wirklich 2 Tagen eine App gebaut. Und wir bekommen dann jetzt von dieser KI, das ist ein kommerzielles System von einer Firma, das wir eingekauft haben. Das pingt jetzt quasi unser System an, wenn es eine Lungenarterienembolie detektiert hat. Unser System holt dann Zusatzinformationen aus einem anderen System bei uns mit so Vitaldaten, also Herzfrequenz, Blutdruck, Atemfrequenz und so ein paar Laborwerten und so. Und schnürt daraus ein kleines Paket, dann werden auch die Bilder des CTs, die werden in ein kleines Video gerendert, dass man es so durchlaufen lassen kann. Und dann noch so Metainformationen, wer hat den Patienten, wer betreut den Patienten, wie ist die Telefon, unter welcher Telefonnummer ist die zuständige Ärztin zu erreichen und so weiter und so fort. Auf welcher Station liegt der Patient überhaupt? Und das wird dann alles in einen, wir haben ja so einen MetaMouse-basierten Messenger bei uns im Klinikum aufgebaut, also wie so ein Slack, nur dass wir intern nutzen können und wo auch alle Daten bei uns intern auf den Servern bleiben, sogar die Push-Notifications sind intern, sodass wir darüber auch Daten, also sehr sensible Daten austauschen können. Und da gibt es einen Channel und in diesem Channel sind diese interventionellen Kardiologen drin. Ich übrigens auch, weil ich immer noch irgendwie so neugierig bin. Das geht dann sogar hier auf meine Apple Watch. Dann geht da nämlich eine Push-Notification rein und dann macht die Uhr bzzzt, oder das Handy und dann guckt man da rein und dann haben die alle Informationen, die sie brauchen, um zu evaluieren, ist das ein Patient, den wir rekanalisieren können, also mit dem Katheterverfahren behandeln können. Und wenn sie sagen ja, dann haben die alles, was sie brauchen, Telefonnummern, wo sie anrufen müssen und können sofort alles in die Wege leiten, um den Patienten zu rekanalisieren. Und nachdem wir das ein paar Monate im Einsatz hatten, hat mir dann der Kardiologe, mit dem wir das zusammen umgesetzt haben, der hat mir dann gesagt, seitdem wir das System im Einsatz haben, hat sich die Zeit von der Diagnose bis zur Wiedereröffnung des Gefäßes halbiert. Und was ich noch cooler fand, die Anzahl der Patientinnen und Patienten, die jetzt von diesem Verfahren profitieren bei uns, hat sich wirklich verzehnfacht.
Da bist du nicht.
Verzehnfacht. Und das hat mich so gefreut, dass also so eine Kleinigkeit, also ne, mit 2 Tage Arbeit reingesteckt, gut, das System, KI-System war schon fertig und die Infrastruktur natürlich, aber und dass das so einen Impact hat. Und jetzt haben wir das, wir sind jetzt gerade dabei, das sogar hier regional auszurollen. Wir haben gerade Mittel eingeworben, um das eben, weil dieses Katheterverfahren, das können also jetzt nur, ich sage so Maximalversorger in der Regel oder also zumindest größere Zentren durchführen. Und es gibt aber hier in der Umgebung, wir sind ja im Ruhrgebiet, ganz viele Krankenhäuser, in denen natürlich Radiologien sind, die Lungenarterienembolien diagnostizieren können und das auch täglich tun. Und wir wollen jetzt quasi unser System anschließen, also dass deren Bilder dann automatisch durch unser System gehen und wenn eine Lungenarterienembolie detektiert wird, das gleiche Prozedere abläuft, nur dass dann der Patient eventuell aus dem anderen Krankenhaus für die Rekanalisation zu uns verlegt wird, damit möglichst viele Patienten davon profitieren können. Und wenn sich das eben in unserer Region hier als so Modell bewährt und etabliert, dann bin ich total zuversichtlich, dass sowas eben auch auf breiter Ebene eingeführt wird, die Krankenkassen das unterstützen und wir dann in Zukunft mit sowas also deutlich weniger Patienten haben, die an einer Lungenarterienembolie versterben oder eben chronische Folgen davon zurückbehalten. Und das finde ich einfach gut.
Tief beeindruckend, tief beeindruckend. Mehrere Dinge. Erstens einmal, man merkt richtig die Begeisterung und was da wirklich dahinter steht. Natürlich kann man das auch nachvollziehen, was für Bedeutung das für die Patienten hat. Wer selber schon einmal stundenlang im Krankenhaus herumgesessen hat oder von Station zu Station gebilgert ist, kann das auch nachspüren, dass das eine Tortur sein kann. Und natürlich ist auch mein ITler Frameset angeworfen worden und gerade vor kurzem habe ich über IT-Monitoring gesprochen und IT-Prozessmonitoring. Also im Prinzip, wenn man die Vokabeln ersetzt, also Embolie gegen vielleicht Dienstausfall und solche Dinge, wir reden über es selber, das ist ja gewaltig. Und da geht es ja auch darum, schnell die Informationen bereitzustellen, den Menschen, die dann darauf reagieren, wirklich die quasi das Briefing an die Hand zu geben, dass die nicht lange herumsuchen müssen, sodass die wirklich schnell und effizient das Problem, also die Fehlerursache, beheben können.
Ja.
Gewaltig, gewaltig. Jetzt hast du ja schon angesprochen, das Thema Infrastruktur und sensible Daten. Da werden natürlich ganz viele, und ich habe auch selber schon Präsentationen gehört von total tollen Projekten im Bereich der Medizintechnik, wo es dann hieß, ja, das dürfen wir alles nicht wegen Datenschutz und KI-Gesetz und was immer so ist. Und ich habe mir gedacht, naja, glaube ich nicht, es geht sicher. Offenbar geht's. Wie habt ihr denn das aufgesetzt und was für Infrastruktur nutzt ihr? Wie ist da das Setup?
Also wir haben das zunächst einmal alles bei uns selbst gebaut und on-premises, also lokal in unserem eigenen, oder wir haben mehrere Rechenzentren in der Uniklinik, aber alles läuft bei uns lokal. Das ist heutzutage eigentlich gar nicht mehr unbedingt nötig. Es gibt eben Clouds, in denen man auch solche Sachen betreiben kann. Ich weiß, dass zum Beispiel die Uniklinik in Mainz in Deutschland gerade was ausgeschrieben hat, wo sie ganz explizit in die Ausschreibung, so ein Clinical Data Repository, in die Ausschreibung reingeschrieben haben, es soll oder muss in der Cloud sein. Finde ich bemerkenswert, dass sie sich das, also dass sie sich das in Anführungsstrichen trauen. Also eigentlich gibt es da nichts zu trauen, aber es ist leider in Deutschland immer, also man muss es nur richtig machen, ne? Und wenn man dann von Anfang an mit den richtigen Leuten spricht, Datenschützer, also vor allem lösungsorientierte Datenschützer und Juristen und natürlich IT, Cyber Security erfahrene Leute mit ins Boot holt, Leute, die wissen, was sie tun, dann ist das alles gar kein Problem. Im Gegenteil, ich glaube, dass man heutzutage die Sachen in der, die Dinge in der Cloud deutlich sicherer betreiben kann als in einem eigenen Rechenzentrum, weil man einfach, wir sind einfach in so, man ist einfach limitiert, natürlich durch das Personal, also wenn man ne, sowas zentralisiert und man entsprechend große Betriebsmannschaft hat mit genug Erfahrung, dann kann man jetzt wahrscheinlich die auch ganz neuen Angriffsszenarien, auf die man sich jetzt so einstellen muss, auch eben durch KI sicherlich besser beherrschen. Aber wir haben das ja schon vor langer Zeit. Wir haben 2011 damit angefangen. Da war der einzige Weg, das lokal im eigenen Rechenzentrum zu betreiben. In die Cloud zu gehen, das wäre überhaupt nicht denkbar gewesen. Und wir sind jetzt auch dabei geblieben, weil wir entsprechend die Infrastruktur aufgebaut haben und auch ein gutes Team aufgebaut haben, das eben die Dinge gut und sicher betreibt. Und dann hat natürlich das Lokalbetreiben auch ein paar Vorteile, was Latenzen und so Dinge angeht.
Und
Und
es gibt, entschuldige, dass ich da
ja.
unterbreche, es gibt ja auch nicht nur die eine Cloud, ne? Es gibt ja viele Clouds.
Genau. Ja.
Ich sprich jetzt da aus eigener Erfahrung, wir haben auch eine kleine Cloud, die Hin-Cloud in Innsbruck da,
Ja.
die wir betreiben. Und das ist zwar auch, das sind auch die Computer anderer Leute, also in dem Fall unsere, nur die Darreichungsform ist andere. Und das mit den Latenzen, das kann ich bestätigen. Wir haben viele Projekte, die einfach nur deswegen möglich sind, weil sie eben in einer lokalen Cloud, stattfinden, weil das schon ein Thema ist mit Laufzeiten und so weiter
Ja,
und
genau.
Anbindung. Und wie wir heute auch gesehen haben, heute haben wir sogar bei der Sitzung da Schwierigkeiten gehabt, die aufzubauen, weil ein sehr großer Internetplayer offenbar wieder mal eine Störung hat oder einen Angriff oder was auch
Genau.
immer.
Ja, genau. Und da muss man einfach sehen, am besten sind es ist es ist, es ist, wenn man Hybridlösungen hat, die auch mit Fallback-Szenarien. Wenn man Internetausfälle hat. Wir hatten tatsächlich das Problem, haben wir das ganz aktiv, akut diskutiert am Anfang des Ukraine-Kriegs, weil ja da wurden in Deutschland so Brownout, also nicht Blackout, sondern Brownout-Szenarien ja besprochen. Was machen wir, wenn wir nicht mehr genug Energie haben, um alle zu versorgen? In welcher Reihenfolge wird abgeschaltet? Und dann hieß es natürlich, ja, so ein Uniklinikum, also wir sind hier kritische Infrastruktur, das wird als letztes abgeschaltet. Kann man nachvollziehen. Aber wenn jetzt natürlich der die die das, das das externe Rechenzentrum, bei dem wir kritische Dienste betreiben, vor uns ausgeschaltet wird, dann haben wir aber trotzdem ein großes Problem, ne? Weil dann
So ist
können wir
es ja.
nicht unbedingt unseren Betrieb so aufrechterhalten. Und das sind alles so Dinge, über die hat man früher gar nicht so nachgedacht, aber jetzt muss man das schon berücksichtigen. Und man muss halt eben einen guten, also Mittelweg finden, was wir eben von Anfang an gemacht haben. Und da stehe ich immer noch voll hinter. Wir haben unsere interne Infrastruktur wie eine Cloud gebaut. Das ist alles Kubernetes und containerisiert von Anfang an gewesen und immer wird es wahrscheinlich auch immer sein, ob es was Besseres gibt. Wir sind halt in der Lage, wir wären in der Lage, jederzeit ganz schnell entweder in die Cloud zu migrieren oder zum Beispiel auch ein Scale-out in die Cloud zu machen, wenn wir irgendwie Lastspitzen haben, die wir abfedern müssen und so. Das heißt, wenn wir uns irgendwann mal auf Szenarien vorbereiten, wo wir eben sagen, okay, wir wollen doch Teile unserer Infrastruktur in die Cloud verlagern, dann ist das eh, also ist das A kein großes Migrations, also ist ein Migrationsprojekt, ich will das auch nicht kleinreden, ne? Das macht man nicht mal eben so, aber es ist ein ganz klarer Pfad, wie das geht, wie wir es machen würden, wüssten wir. Und man hat eben auch, kann von vornherein Szenarien mitdenken, wie wir eben für in so Situationen, in denen wir irgendwie abgeschnitten sind von externen Infrastrukturen, wie wir dann in den Rumpfbetrieb, der natürlich für die wesentliche Versorgung dann wichtig ist, aufrechterhalten können. Also man
Ja,
kann ja
ja.
sagen, ja.
Ja, mir kommt da auch dann Gedanke in den Sinn, dass das natürlich schon vorteilhaft ist, wenn diese Technologie auch einmal in die Breite gehen soll, nicht? Also jetzt wollt ihr ja die Krankenhäuser in der Umgebung anbinden, das ja. Aber wenn man das jetzt wirklich auf andere Bereiche verteilen oder verbreiten oder in die Menge bringen will, vielleicht auch verkaufen, wie auch immer euer Ziel da ist, dann ist es natürlich gut, wenn das ein portables System ist, das man auch woanders betreiben kann.
Ja, ganz genau.
Cool, super. Also hast du gesagt, also ich setze fest auf Kubernetes und arbeite jetzt mit Containern. Als hast du gesagt, seit 2011 macht sie das. Es ist ja so die landläufige Meinung, KI gibt es seit 2022, was ja nicht ganz so stimmt, ne? Also da reden wir jetzt schon von bald 70 Jahren, mit dem wir uns mit KI beschäftigen. Also 2011 ist es trotzdem sehr, 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 sehr früh dran gewesen, also weit vor der allgemeinen Hysterie, die gerade herrscht. Wie ist denn das passiert? Wie seid ihr da drauf gekommen oder womit habt ihr begonnen?
Ja, also ich mache das sogar noch viel länger. Ich habe das erste Mal mit, ja, was man heute als so KI bezeichnen würde. Ich mag den Begriff KI weiterhin nicht. Das ist eigentlich ein Marketingbegriff. Aber gut. Mit Machine Learning hatte ich das erste Mal zu tun im Jahr 2000 exakt. Und zwar auch mit Machine Learning in der Medizin damals schon. Habe ich in so einem Lungen, habe ich, hab ich als Zivildienstleistender in einem Lungenkrebsfrüherkennungszentrum angefangen. Eigentlich mehr so, um so EDV, so Backups zu machen, so eine kleine Forschungsdatenbank weiterzuentwickeln. Aber ich habe da relativ schnell gemerkt, wenn ich will, kann ich da deutlich mehr machen. Und ich wollte auf jeden Fall. Und dann haben wir damals schon eben so, das waren ja im Wesentlichen waren das lineare Regressionsmodelle, Decision Trees und so. Ich glaube, noch nicht mal Random Forests. Aber ich habe mir damals tatsächlich, vielleicht in 2001, 2002 oder so, mein erstes Buch über Neural Networks gekauft. War total begeistert davon, habe aber realisiert, okay, es gab auch noch nicht die Compute Power, nicht annähernd, um sowas wirklich zu betreiben. Aber das Thema hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Und als ich dann in der Radiologie irgendwann gelandet bin, ich hatte zwischendurch so ein Intermezzo auch in der IT für ein paar Jahre. Also nach meinem Medizinstudium bin ich erstmal in so ein von mir mitgegründetes Startup gegangen, bin dann erst wieder in die Medizin als Arzt gegangen und war dann als dann, ich meine, letztendlich war es 2011 waren es erstmal, war es noch gar nicht KI, sondern da waren es erstmal, ich war erstmal erschlagen von dem Stand der Digitalisierung im Gesundheitswesen, also negativ erschlagen im Sinne von, das kann doch nicht wahr sein. Konnte es kaum fassen. Ne? Auf der anderen Seite war ich immer schon, würde ich sagen, Pragmatiker und habe halt gesehen, okay, ich kann mit relativ einfachen Mitteln Dinge, die ich außerhalb dieser Medizinbranche schon zigmal in anderen Branchen entweder gesehen oder selbst umgesetzt habe, kann ich in der Medizin ganz viel bewegen. Und dann haben wir da so Volltextsuchen gebaut für ein radiologisches Informationssystem und haben eben angefangen, so kleine Infrastrukturprojekte umzusetzen, die aber tatsächlich, weil es eben nichts Besseres gab, super gut angekommen sind. Und ich habe halt dann wirklich gesehen, okay, das geht, das funktioniert. Man kann mit relativ wenig in der Medizin total viel bewegen, wenn man es eben richtig macht und irgendwie von innen erledigt und man wirklich die Probleme kennt. Ja, und dann war das so, Und da erinnern sich vielleicht einige noch dran, es war eben der ImageNet oder AlexNet Moment, wo dann Geoffrey Hinton mit dem Ilya Sutskever und dann war noch der Alex, also noch ein dritter, der es eigentlich programmiert hat, Alexander irgendwas, ich bin den jetzt. Aber das sind zwei, also die haben ja diese Publikation eingereicht und dann bei so einer Challenge die Error Rate, weiß ich nicht, wie von, nachdem alle so seit Jahren alle irgendwie so bei 20% Error Rate rumgekrebst haben und es irgendwie nur noch ging, um eine zweite Nachkommastelle irgendwas zu verbessern, haben die irgendwie auf einen Schwung die Error Rate irgendwie so auf 15% runtergebracht. Irgendwie so war das. Ich weiß, es ist so lange her und ich weiß, ich bin halt an dem Thema immer irgendwie dran geblieben. Und ich habe das dann gelesen und ich hatte Nachtdienst, war nicht ganz so viel zu tun, habe das irgendwie gelesen und war wirklich so, boah, jetzt ist der Moment, wo das Thema, also wo das Thema wieder zurückkommt und wo die Neural Networks, das war ja damals irgendwie, die hatten das ja auf Deep Learning Basis gemacht, wo die Neural Networks endlich mal auf der Bildfläche wirklich erscheinen und hat natürlich, weil es war ja eine Image-Competition und ich war in der Radiologie und habe halt gedacht, okay, wenn das in die Medizin kommt, dann in die Radiologie.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.